Jetzt ist Ton da. Meine Damen und Herren, liebe Studis, wir eröffnen, wie Sie ja merken, in einer sehr starken Mann- und Frauschaft eine unserer letzten Sitzungen des Seminars. Ich begrüße hier vor allem unseren Gast, Frau Renate Becker, die Direktorin der Universitätsbibliothek ist und die Serie fortsetzt, über die UB vorzutragen. Wir haben von Herrn Professor Jügelt gehört über die Vergangenheit zu DDR-Zeiten und in den ersten Jahren des Übergangs. Wir haben von Herrn Dr. Hoffmann gehört, den Aufstieg bis zu der hier wieder erschienenen wunderschönen großen Bibliothek. Und Frau Becker wird uns berichten mehr über die, sagen wir, gegenwärtige Ausstattung, auch gegenwärtige Probleme, wo ich Steffen Eggebrecht sehe. Ihre Frage müssen Sie heute vortragen, da war neulich also eigentlich keine Gelegenheit zu. Ich begrüße auch die vorigen Bibliotheksdirektoren, Herrn Professor Jügelt, Herrn Dr. Hoffmann, die also die Fraktion der UB hier noch einmal verstärken. Und da läuft wieder ein übliches Papier um. Dieses Papier, was zu unterschreiben ist, geht an unseren Gästen vorbei, weil die ja sozusagen heute unsere Gäste hier sind. Es ist wie üblich, die Zeitzeugin hat die Möglichkeit, sich selbst zu präsentieren, kurz ihre Biografie, dann aber auch vor allem auch ihre dienstlichen Obliegenheiten, ihre dienstlichen Erfolge, aber auch Probleme, denke ich. Und damit genug des Vorspruchs. Ich weiß, einige müssen nachher noch dringend zum Arzt, zum Zug, was immer, die verschwinden heimlich. Das ist kein Misstrauensvotum gegen unseren Gast oder gegen die anderen. Das ist sozusagen genehmigt und abgesprochen. Aber jetzt, Frau Becker, haben Sie das Wort.
Ja, ich freue mich, wie gesagt, einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, Ihnen ein bisschen aus meinem Leben und aus dem Leben der UB zu erzählen. Ja, Thema, wie gesagt, ich bin Zeitzeuge zum Thema Universitätsbibliothek. Ich werde Ihnen etwas zu meiner Person sagen, zu meiner Berufspraxis bis zum heutigen Tage. Dann vielleicht nochmal so ein Schwenk auf die Aufgaben der UB, einen kleinen Ausblick, wo es hingehen soll. Und dann werde ich Sie, ich hoffe, hoffentlich nicht verwirren mit statistischen Daten, sondern so einen kleinen Schlenk bringen, wie sich die Finanzen entwickelt haben seit den 90er Jahren, wie sich das Personal entwickelt hat und so weiter und so fort. Ja, zu meiner Person. Ich bin hier in der Nähe von Rostock auf dem Dorf in Kavelsdorf geboren, bin dort auch in die Grundschule gegangen und habe dann die Kinder- und Jugendsportschule in Rostock besucht ab 1970, habe dort auch mein Abitur abgelegt, habe dann mit dem Leistungssport aufgehört und habe mich für ein Studium entschieden. Ich konnte meinen Studienwunsch Medizin nicht studieren, weil ich zum Studium nur eine teils Tauglichkeitsbescheinigung bekam. Früher, ich weiß es gar nicht, heute wird es sicher gar nicht mehr üblich sein, musste man ein Gesundheitszeugnis vorlegen und aufgrund meiner Verletzung hatte ich nur ein teils tauglich, also Medizin fiel damit aus. Es war dann ein bisschen schwierig, mich zu entscheiden, das kennen Sie selber, was studiert man. Und letztendlich wollte ich auch in Rostock bleiben, man ist Mecklenburger irgendwo mit Leib und Seele und ich habe mich dann für den Studienort Rostock entschieden und für die Fachrichtung Mathematik, Physik. Ich habe bereits während meines Studiums als studentische Hilfskraft gearbeitet. Ich hätte, oder die gesamte Seminargruppe ist damals ins ZV-Lager, so hieß es, also Zivilverteidigungslager. Die Jungs sind dann damals zum Dienst gegangen für einen Monat. Dort musste man arbeiten und so einen Wehrdienst absolvieren. Ich habe mich da erfolgreich vorgedrückt. Zur Strafe, so hieß es dann, sollte ich zu Hause bleiben, hatte ich ja gar kein Problem mit und habe dann Vorlesungen besucht zur Zivilverteidigung, zum Atomschutz und, was damals so üblich war. Und weil das ja nur vormittags war, der Vorlesungssektor, nachmittags, wie gesagt, zur Strafe in die Bibliothek. Und dort habe ich angefangen mit Einstellen der Bücher. Wie gesagt, wenn Bücher benutzt werden, müssen sie eingestellt werden. Das waren so meine ersten Tätigkeiten als studentische Hilfskraft und natürlich durfte ich sie nicht sofort ins Regal stellen, sondern sie mussten so 2 Zentimeter vorgucken. Dann wurde nach mir kontrolliert, ob das alles richtig steht. Ja, und eine zweite Arbeit war, das kennen Sie vielleicht alle gar nicht mehr, das waren die Katalogkarten. Ich möchte Ihnen das mal zeigen. Früher gab es Katalogkarten. Jetzt fehlt mir mal die Maus, wenn ich die mal nehmen darf. Ja, genau. Es gab in der, wie gesagt, ich war eingesetzt in der Fachbibliothek Mathematik. Dort gab es einen alphabetischen Katalog und hier habe ich Ihnen mal eine Katalogkarte mitgebracht zu einem Buch von Schulze, Methoden der Potentialtheorie für elliptische Differentialgleichungen. Einmal diese Katalogkarte, da es eine Zweiverfasserschrift ist, bekommt natürlich auch der Herr Wildenhain einen Eintrag. Und weil es gleichzeitig noch in einer Reihe erschienen ist, nämlich in der Reihe Mathematische Lehrbücher und Monographien, auch an der Stelle einen Eintrag im alphabetischen Katalog. Dann gab es daneben den systematischen Katalog. Das wurde damals noch die systematische Erschließung von einer wissenschaftlichen Kraft aus dem Institut für Mathematik gemacht. Und es wurde eingeordnet an der Sachstelle 532, elliptische Differentialgleichung. Und dann auch noch die zweite Karte, habe ich Ihnen jetzt nicht mitgebracht, das wäre nochmal die Einordnung zur Potentialtheorie. So, und das war auch eine meiner Aufgaben, diese Katalogkarten in den Katalog zu stellen. Ich musste sie natürlich hochstellen, das wurde wieder auch hinterher kontrolliert. Und hier sehen Sie noch, das ist ein Loch, die Karten waren in Katalogschränken mit Sicherungsstangen gesichert. Nicht, dass man die Karten dort rausziehen durfte. Wie gesagt, dann hätte man den Katalog durcheinander gebracht, ging gar nicht. Also das war das Heiligtum, Katalogkarten einsortieren und auch Katalog. Das musste von vorn bis hinten stimmen. Das war so eine meiner Aufgaben. Ja, und als es dann, das habe ich bis zum Studiumende getan, und als es dann so viertes Studienjahr dann anfing, dann ging es um die Vermittlung. Und bei uns war damals Schwerpunkt Vermittlung der Lehrer nach Halle-Leipzig. Und da habe ich gesagt, bloß nicht nach Halle-Leipzig. Ja, und dann hatte ich das Glück, dass ich sowohl die Bibliothekarin der Fachbibliothek Mathematik bei dem damaligen Sektionsdirektor Professor Engel und wiederum Professor Engel dann mit dem damaligen Bibliotheksdirektor Professor Jügelt Kurz geschlossen haben, und sie haben es dann ermöglicht, dass ich aus der Lehrerbildungsschiene rauskam und dann 1981 in der Bibliothek anfangen konnte. Und das ist eigentlich so der Verdienst dieser beiden Personen, sowohl Professor Engel als auch Professor Jügel, dass ich in Rostock bleiben konnte und dann meinen Werdegang in Rostock fortgesetzt habe mit einer Bibliothekslaufbahn, die so nie geplant war. Ja, nochmal zum Vergleich habe ich hier nochmal ein Bild, so wie Sie es ja heute kennen, den Katalog, so wie er heute aussieht, das wäre das gleiche Buch heute. Heute haben Sie natürlich eine vielfache Möglichkeit, einzusteigen und dieses Buch zu finden, was früher natürlich, ich sag mal, wenn Sie dort eingestiegen wären mit elliptische Differentialgleichung, das wäre über einen alphabetischen Katalog nie gegangen, da hätten Sie schon sich mit einer Sachsystematik auseinandersetzen müssen. Das ist alles heute kein Problem, Sie können bei alle Wörter alles eingeben und der Katalog findet relativ viel. Und Katalog brauche ich Ihnen nicht erklären, kennen Sie alle viel, viel besser. Ansonsten kommen Sie zu mir zur Schulung, kann ich Ihnen dann auch was erklären. Ja, dann ging es weiter mit der Ortsleihe. Das ist auch ein Aufgabengebiet gewesen, auch schon als studentische Hilfskraft nachher im vierten Studienjahr durfte ich das bereits tun, hat sich dann nachher auch fortgesetzt. Damals wurde auf Leihschein ausgeliehen. Sie sehen das hier, der musste einmal ausgefüllt werden. Und in der Fachbibliothek Mathematik hatten wir eine alphabetische Aufstellung. Das hieß also dann, dieser Abschnitt landete in dem Nutzerkonto der Person, die das ausgeliehen hatte. Und dieser Abschnitt ging in die Leseregistrante und wurde dann alphabetisch nach den Verfassern entsprechend geordnet, sodass man jederzeit auch Auskunft geben konnte, wo ist welches Buch, was wir heute auch. Ja, und daneben gab es dann die normale rote Fernleihe, was heute auch noch üblich ist, aber weitgehend zurückgegangen. Da war es eben üblich, Literatur, die nicht vorhanden war in Rostock, dann zu bestellen über den roten Fernleihschein. Und wenn man früher gefragt wurde als Bibliothekarin, wie lange dauert denn die Fernleihe, dann habe ich scherzhaft dann immer gesagt, von einer Woche bis unendlich ist alles möglich, weil wie gesagt, es gab auch die Fälle, wo das Buch dann nicht zurückgekommen ist oder das Buch mit dem Schein leider. Die Zustände haben wir heute nicht. Ich sage immer in der Regel bei Aufsatzliteratur innerhalb, im Durchschnitt innerhalb von einer Woche, bei Büchern, sofern es vor Ort nicht ausgeliehen ist, überall im Durchschnitt auch die 14 Tage. Also da hat sich schon gewaltig was getan. Aber nochmal zurück zu meinen Anfängen. Wie gesagt, ich wurde eingestellt 1981 als Fachreferentin dann für die Mathematik und für die Informatik, für diese beiden Fächer, war zugleich dann Leiterin der Fachbibliothek Mathematik, war somit dann auch zuständig für die Erwerbung und Erschließung der gesamten Literatur in der Fachbibliothek, natürlich in Abstimmung, was die Anschaffung betraf, mit den Wissenschaftlern auch schon. Für die fachliche Beratung, all das, was ein Fachreferenten auch heute immer noch ausmacht, habe Unterstützung gegeben beim Finden von Literatur. Wir haben dann auch aufgebaut mittels einer Publikation, die ich schon während meiner studentischen Hilfszeit begonnen habe, nämlich dieses Zeitschriftenbestandsverzeichnis Mathematik wurde für die DDR erarbeitet, war ein Nachweis aller Zeitschriften und das war die Grundlage für ein Fachnetz internen Leihverkehr innerhalb des Leihverkehrs zu DDR-Zeiten, das war da möglich. Ja, ein weiteres Anliegen war von unserem Direktor damals, dass jemand, der so wie ich fachfremd in die Bibliothek kam, dann nach einer gewissen Zeit, in der Regel 2 Jahre, dann auch ein fachwissenschaftliches Studium, also Bibliothekswissenschaft, nochmal studiert. Das habe ich 1983 begonnen und dann 1985 an der Humboldt-Universität abgeschlossen. Ja, und neben der ganz normalen alltäglichen Arbeit, die in der Bibliothek so anlag, hatte ich die Möglichkeit 1987 auch mit Wissenschaftlern aus der Sektion Geschichte zusammen mit Wissenschaftlern aus dem Bereich der Mathematik eine Ausstellung im Kulturhistorischen Museum zu konzipieren. Da ging es um Joachim Jungius in seiner Zeit für unsere Zeit. Das war eigentlich was ganz Tolles. Ist mal was Einmaliges, so neben der normalen Bibliotheksarbeit. Ja, und seit 1991 ganz normal, dann kommen wir aber schon in die Wendezeit rein, bin ich verantwortlich für die Statistik. Deshalb hören Sie von mir zum Ende auch noch ein paar statistische Zahlen. Ja, Wendezeit, denke ich mal, werden sowohl Dr. Hoffmann als auch Professor Jügelt viel zu erzählt haben. Ich war damals in der Übernahmekommission. Sie kennen ja die Situation, das gesamte Personal musste sich neu bewerben. Man hatte die Chance oder die Möglichkeit, sich auf 3 Stellen zu bewerben. Das hatte ich auch gemacht. Und ich habe mich auf meiner normalen Stelle als Fachreferent beworben und war dann auch so vermessen, sage ich mal, und so kühn, in dieser Umbruchszeit zu sagen, ich bewerbe mich neben meiner Stelle auch auf die Stelle der Erwerbungsleiterin und auch auf die Stelle der stellvertretenden Direktors. Durch die Veränderungen, die dann gekommen sind, so wie sie gekommen sind, wurde ich dann gefragt, ob ich diesen Posten übernehmen möchte und mit Anfang 30 ist man dann so ein bisschen große Verantwortung. Ich musste dann auch einen Tag erstmal nachdenken, ob ich das auch annehme, diesen Posten. Habe mich dann aber dafür entschieden und bin seitdem stellvertretende Direktorin der Universitätsbibliothek. Habe mit der Aufgabe dann gleichzeitig auch bei uns im Hause die Hauptabteilung 3 übernommen. Das ist das Informationszentrum gewesen, bestehend aus Abteilung Kataloge, aus der Informationsvermittlungsstelle und aus der Abteilung Patent- und Normenzentrum. Ja, in der Zeit bis 2004 mitgearbeitet an verschiedenen Sachen, die hat Dr. Hoffmann, denke ich mal, ausführlich dargestellt. Vielleicht ein Highlight so für mich nach der Wende. Ich habe als erstes besucht die Universitätsbibliothek Regensburg und war erstaunt. Wir hatten Platzprobleme. Ich weiß nicht, ob die Herren das gezeigt hatten. Das ist in unserer Publikation, wurde es mal so schön beschrieben. Wir hatten Platzprobleme. Also ich kann das mal rumgehen, sonst lassen, wenn Sie das nicht kennen. Das war die Situation bei uns. Wie gesagt, Bücher gestapelt in den Gängen. Und man kommt dann nach Regensburg, sieht eine Bibliothek. Man hat Hauptgänge von 3 Meter Breite, 1,20 Meter Breite in den Regalen. Und der Direktor erzählt, er hat Platzprobleme. Ich stand nur da, war völlig fassungslos. Aus heutiger Sicht weiß ich, dass er Platzprobleme hatte, aber mit unseren damaligen Maßstäben war das überhaupt nicht zu vergleichen. Das Endergebnis aus dieser Reise war eigentlich, dass wir uns vor Ort umgeschaut haben. Alle waren viele Vertreter aus den ostdeutschen Bibliotheken da und wir haben uns alle im Nachgang, wir schon 1993, andere Bibliotheken etwas später, dann für die Systematik der Regensburger Verbundklassifikation entschieden, die heute auch unsere Aufstellungssystematik ist. Und präsent in allen Bibliotheken. Das hatte natürlich zur Folge, wir haben 93 begonnen, das hieß aber auch, dass aller relevante Bestand eines Tages, der mal in der Freihand stehen sollte oder soll, rückwirkend bearbeitet werden muss, umgearbeitet werden muss auf RVK. Das haben wir dann so die nächsten 10, reicht nicht, 15 Jahre hat es gedauert. Wir haben noch nicht alle Bestände rückwärts abgearbeitet, aber wir sind dabei, uns als Bibliothek beschäftigt, auch im Hinblick auf Neubau. Damals haben wir ja alle Standorte geplant. Wir wussten noch nicht, welcher Standort zuerst kommt und da haben wir gesagt, damit wir gut gewappnet sind. Wir konnten das leider zu dem damaligen Zeitpunkt 93 noch nicht umsetzen, weil jede Bibliothek eigentlich an der Kapazitätsgrenze war und keiner hatte Platz. Und dann haben wir irgendwann mal 96, weil ich für die Mathe zuständig gesagt habe, ich sage Schluss, wenn wir nicht irgendwann anfangen, läuft uns die Zeit davon. Und dann haben wir konsequent begonnen, gesagt, alles was da ist, zusammenrücken, Punkt. Und jetzt mache ich das erste Regal frei. Wir haben 3 Regale frei bekommen und fangen dann an. Und dann war das über Jahre ein Räumen und Rücken. Auf der einen Seite der Bestand neu klassifiziert. Alles, was neu kommt, kommt mit der Regensburger Systematik und alles Alte wird umgearbeitet, sodass sie ständig am Räumen waren über die Jahre. In der August-Bebel-Straße merken Sie es teilweise immer noch, dass wir dann auch manchmal schließen müssen, weil Räum- und Rückaktionen einfach anstehen. Das ist einfach so. Das sind gewachsene Bibliotheken. Dr. Hoffmann wird das ja erzählt haben. Wir hatten 57, na jedenfalls, ich glaube, zur Wendezeit waren es 48 Fachbibliotheken. Und um das einheitlich zu präsentieren, muss ich es natürlich dann auch umarbeiten. Ja, mit der Wendezeit auch gleich angefangen mit der elektronischen Katalogisierung, deren Ergebnis dann 1993 schon der erste elektronische Katalog auf 2 PCs war. Und die standen dann im Katalograum, dort wo heute der Rostocker Hof, der Durchgang ist, da stand das. Wir haben danach 1994 einen Antrag gestellt für unser lokales Bibliothekssystem, haben diesen Antrag auch durchbekommen und haben unsere Rechner 1996 bekommen. Daneben haben wir über die DFG ein Programm gefördert bekommen zur Retrokatalogisierung unserer Bestände von 1501 bis 1850, sodass wir, als wir mit unserem Katalog im Internet zur Verfügung standen, das war 1998, auch eine Menge dort präsentieren konnten. Wir waren noch nicht vollständig fertig, die Retrokatalogisierung hat sich hingezogen. Ich sage mal, die letzten Bücher aus diesem Zeitraum waren 2000, waren wir fertig. Und parallel dazu gab es 1998 ein Studentenstreik im Westen und wir hatten dann zusätzlich Mittel bekommen, alle Bibliotheken in Deutschland. Wir haben darüber eigentlich nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh Gott, wir haben schon die HPFG-Mittel. Dr. Hoffmann wird das erzählt haben, das waren schon wahnsinnig viele Mittel. Und jetzt noch das, was machen wir? Und da war die Idee, weil wir mit der Retrokatalogisierung da waren, dass wir dann zusätzlich zu diesem Bestand die Bestände rückwärts katalogisieren lassen. Das haben wir dann geschafft, sodass der Bestand von 1960 bis 1990 dann katalogisiert werden konnte. Und jetzt haben wir leider noch diese Lücke gehabt, all die Jahre, 1851 bis 1960, für viele von Ihnen nicht präsent, weil Sie immer davon ausgehen, was im Katalog nicht drin ist, ist nicht da, ist aber nicht so, es ist da in der Regel, weil es nämlich in unserem Altbestand drin ist. Und das haben wir jetzt erst geschafft, Ende letzten Jahres sind wir mit unserem alphabetischen Katalog 1, das ist ein Zettelkatalog, ein handgeschriebener Katalog, den haben wir nochmal digitalisieren lassen und den bieten wir jetzt als elektronischen Zettelkatalog im Netz an. So dass Sie immer noch in 2 Katalogen gucken müssen, gerade als Geschichtsstudenten, Altertum oder welche Fachrichtung auch immer. Ich sage mal, bei MatNat, Medizin, Technik könnte man sagen, kann ich fast darauf verzichten, wenn ich nicht diese Jahre brauche. Da müssen Sie immer dran denken. Ja, was war ein großes Problem? Der Abbau der 18,5 Personalstellen. Wir haben versucht, ein Konzept zu machen. Und wenn Sie sich mal eines Tages mit Personalkonzepten beschäftigen und Sie können ja nicht in luftleeren Raum reinplanen, sondern Sie müssen planen mit Ihrer Belegschaft, werden Sie merken, auch wenn Sie eine neue Struktur aufstellen, zum Schluss bleibt einer übrig oder bei dem Konzept zwei, manchmal drei. Also es funktionierte nicht so richtig. Und wir haben zwar das Personalkonzept gemacht, aber wir haben ganz viele Stellen wegfallen lassen, wohl wissend, dass der Wegfall richtig wehtun wird. Und wir merken heute noch an der einen oder anderen Ecke, dass diese Person als Person uns fehlt, aber auch als Stelle fehlt. Das ist einfach so. Ja, nebenbei habe ich, weil man merkte, es fehlt. Das werden Sie, wenn Sie später arbeiten, auch merken, man muss sich einfach weiterbilden. Ich besuche zwar jährlich den Bibliothekskongress, verschiedene andere Sachen, aber ich habe einfach für mich nochmal entschieden, 2002 so ein Qualifizierungsprogramm zu machen. Das hieß Management in Bibliotheken. Da ging es um Personalentwicklung, da ging es um Controlling für Bibliotheken und so weiter und so fort. Das fand ich eigentlich nochmal ganz wichtig. Ja, dann haben wir oder ich selbst mitgearbeitet an der Konzeption zum Aufbau der digitalen Bibliothek und ab eigentlich schon Anfang der 90er Jahre immer Dr. Hoffmann unterstützt bei den Bausachen. Ich war dann derjenige oder diejenige, die dann durchgerechnet hat, alles neu gerechnet, die Raumprogramme wieder neu und habe dann ab 2002 mich inhaltlich dann vorbereitet auf den Zusammenzug der Bibliotheken und habe dann ab 2004 im Frühjahr fast nichts anderes dann mehr gemacht, einfach nur zu sagen, wir ziehen die Bibliotheken um. Wir haben in der Südstadt 8 Fachbibliotheken zusammengelegt, wir haben Bestände aus der Zentralbibliothek umgezogen und das ist, ich sage mal, aus heutiger Sicht, ich wusste es damals schon, wir hatten eine Konzeption und es ist ja so wie in der Bibliothek, der Chef trifft zum Schluss die letzte Entscheidung, was ja auch gut ist, was man auch machen muss, kenne ich ja jetzt auch. Aber damals wurde leider entschieden, dass Bestände der Zentralbibliothek in die Südstadt ziehen und damit habe ich so ein bisschen in der heutigen Zeit einen Bibliothekstourismus. Als ein Beispiel, wir haben die Dissertation umgelagert in der Südstadt, weil ich einfach Platz brauchte. Das hängt mit zusammen, ich musste den Bücherspeicher, der 1 Million Bestände umfasste, aber nur ausgelegt ist für 600.000. Den musste ich natürlich entlasten. Und mein Vorschlag war damals, dass ich gesagt habe, ich ziehe den Altbestand, den historisch gewachsenen Altbestand der Fachbibliotheken mit, also aus den Fächern Mathematik, Physik, Chemie, Technik, Medizin und auch schon Wirtschaft und Jura zukünftig. Und das war eine Entscheidung, wo man gesagt hat, man reißt diesen Altbestand nicht auseinander, was ich aus der Sicht verstehen kann, aber aus der Sicht Zusammenlegung von Beständen wäre es besser gewesen. Gut, Entscheidung ist so gefallen. Ich hadere manchmal noch, wenn es um Bestände zusammenlegen geht. Und wir haben es ja machen müssen. Wie gesagt, Zeitschriftenbestand ist umgezogen. Wir haben ganz viel Zeitschriftenbestand in der Fachbibliothek Mathematik gehabt, von den Anfängen des damaligen mathematischen Seminars aus Mitte des 19. Jahrhunderts. Und wir haben natürlich hier einen gewachsenen. Und dieses zusammenzulegen wäre günstiger gewesen, wenn der Bestand in einem Hause steht. Ist aber nicht so gewesen. Gut. Das ist so ein bisschen, wo ich ein bisschen eine Träne im Auge habe, dass das leider nicht zugelaufen ist. Die Fachbibliothek, vielleicht wenn Sie eine Frage haben zur Fachbibliothek, ich weiß nicht, wie detailliert Dr. Hoffmann das ausgeführt hat. Wir haben ja dort diese Bibliotheken zusammengezogen und insgesamt haben wir 18 Kilometer Bücher und Zeitschriften umgezogen. Also eine Strecke, ich sage mal, hinter meinem Heimatort so noch ein Stück lang, einmal alle Bücher aufgereiht oder Warnemünde und ein Stück über die Ostsee noch oder welche Strecke Sie sich jetzt auch immer vornehmen. Ja, 2004 haben wir mit dem Einzug der Bibliothek, haben wir dann unsere Struktur dann auch geändert. Das waren die Überlegungen, die wir im Vorfeld auch getätigt haben. Wir haben uns dann verständigt, dass wir gesagt haben, wir bilden virtuelle Fachbibliotheken für die Standorte, die noch nicht da sind und haben einmal den Standort Bereichsbibliothek Südstadt. Dann haben wir den Standort Innenstadt mit den Fachbibliotheken der geisteswissenschaftlichen Fächer und als virtuelle Fachbibliothek und dann den Standort Wirtschaft und Jura als virtuellen Standort und zukünftige Bereichsbibliotheken. Dort jeweils einen Leiter für eingesetzt und wir haben als Fachaufsicht 2 Dezernenten, einmal den Dezernenten 1, Bestandsaufbau und Bestandserschließung und unser Dezernenten 2, Information und Benutzung. Ja, und ich habe dann die Hauptabteilung, wie gesagt, die gab es in dem Sinne auch nicht mehr, dann die Bereichsbibliothek Südstadt übernommen und war dann zuständig auch für die Information und Kommunikationstechnik. Bin dann somit Fachvorgesetzte für die 62 Mitarbeiter dort gewesen. Ja, und kaum waren wir drin in der Bereichsbibliothek Südstadt, gab es im Jahre 2005 eine Entscheidung. Wir hatten inhaltlich schon vorbereitet, dass wir auf dem Standort Schillingallee einen kleinen, ich sag mal, Containerbauweise für die Medizin bekommen als Bereichsbibliothek. Da die Mittel in Mecklenburg-Vorpommern immer knapp sind, musste sich die medizinische Fakultät entscheiden zwischen einem Forschungsbau und der Bibliothek. Und ich kann es verstehen, man sitzt immer zwischen den Stühlen als derjenige, der das zu entscheiden hat. Jedenfalls fiel die Wahl auf den Forschungsbau und auf die Bibliothek nicht. Und dann kam unsere Überlegung, weil wir in der Medizin 18 Fachbibliotheken hatten, dass wir gesagt haben, dieser Zustand ist mit 6 Personalstellen nicht haltbar, weil das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und da haben wir nochmal überlegt, nachdem wir auch eingezogen waren, bekommen wir die medizinischen Fachbibliotheken in unser Haus rein? Ja oder nein? Wir haben es durchgerechnet, wir haben gesagt, ja, bekommen wir, haben dann auch 2006, 2007 die 17 medizinischen Fachbibliotheken eingezogen. Und alles, was bereits nach der Regensburger Verbundsystematik umgearbeitet war, wurde in den Bestand gestellt. Das hieße, wir haben im Vorfeld wieder einen Datenabzug gemacht. Wir haben geschaut, wo steht welches Buch. Zum Beispiel da von der Systematik her, die Medizin, die Stellen belegen WW bis XZ, ist das genau ein Bestand, der in die dritte Etage gehörte. Das hatte dann zur Folge, dass aus der zweiten Etage die Informatik nach in die erste rücken musste und aus der, sage ich mal, zweiten Etage wurde dann umgerückt, sodass die Biologie von der dritten in die zweite ziehen konnte und dann hatte ich wieder frei, um die Medizin dort aufzustellen. Also wir haben noch einmal, sage ich mal, komplett unseren Freihandbereich geräumt. Das hat eine Firma gemacht, nicht wir. Wir haben die Vorbereitung dazu. Und alles, was nicht bearbeitet und ungeklärt war, ging in den Keller. So war das schon immer in der Bibliothek. Also alles, was nicht ordentlich ist, geht erstmal in den Keller. Und dann räumen wir natürlich im Hintergrund auf. Deshalb immer, wenn es heißt, in der Bibliothek, da arbeiten, wenn man die Zahl hört, wir sind zurzeit 110 circa, es arbeiten 110 Leute, was machen die da den ganzen Tag? Ich meine, wir räumen auf und was wir denn machen, erzähle ich Ihnen dann auch noch. 2008 haben wir dann die letzte medizinische Fachbibliothek, die Nervenheilkunde, eingezogen. Dann hatten wir das Problem, haben wir immer noch, dass in der Parkstraße im Grünen Ungeheuer dort, Parkstraße Nummer 6, die Fachbibliothek Wirtschaft und Sozialwissenschaften ist. Das ist ein ehemaliges Berufsschulgebäude und dieses Gebäude ist natürlich für Bibliothek nicht ausgelegt von der Statik her. Und da hatten wir die Auflage zu räumen und da haben wir gesagt, das geht alles nicht mehr. Also irgendwo müssen ja die Bestände auch für die Nutzer halbwegs funktionieren in den Abläufen und wir haben uns dann analog zur Innenstadt dann auch entschieden zu sagen, wir machen auch hier den Schnitt, der in der Innenstadt schon vollzogen war. Wir trennen auch dort die Bestände, Zeitschriften, Monographien, sodass wir in die Südstadt die 700 laufenden Meter Zeitschriften und ca. 150 laufende, die 700 Meter Zeitschriften und die 140 laufenden Zeitschriften dann eingezogen haben. Und die sind dann in die erste Etage gekommen. Und die Zeitschriften dann im Zeitschriftenmagazin 1. Ja, und 2009, die nächste Entscheidung, aufgrund dessen, dass das Hauptgebäude geräumt werden musste, musste dort die Altertum ausziehen. Die Altertum hat Flächen bekommen in der Ulmstraße. Und da wollten wir natürlich, wenn wir Fachbibliotheken zusammenlegen können, Fachbibliotheken auch zusammenlegen. In der Altertum hat, in der Ulmstraße im Haus 2 hatten wir schon die Fachbibliothek Sport und dann wollten wir Sport und Altertum zusammenziehen, haben aber festgestellt, dass die Sport da so richtig nicht reinpasst. Oder wenn sie reinpasst, muss Altertum sagen, bestimmte Zeitschriften müssen hier in diesem Container in der Innenstadt bleiben. Und das ist natürlich immer für ein Fach, die Bestände teilweise nur rauszunehmen, weil ich sie mal eins brauche, was man aber so richtig auch nicht weiß, wann man welche Zeitschrift braucht. Haben wir dann einfach ein Gespräch geführt mit dem Institut für Sportwissenschaft und gebeten, weil sie ja sowieso irgendwann ziehen müssen, spätestens dann, wenn 2003 der Campus Ulmstraße umgebaut wird, müssen Sie sowieso in die Innenstadt oder in die Südstadt ziehen. Und ob Sie denn 2 oder 3 Jahre vorher ziehen, kann doch gar nicht so schlimm sein. Es gab jedenfalls das Okay, sie zogen um und seitdem ist die Fachbibliothek Sport in der Bereichsbibliothek 1 in der Südstadt. Ja, das vielleicht so zu dem, was wir machen. Und zu den Laufenden würde ich jetzt gern was sagen noch. Ach so, das letzte Jahr nicht vergessen. Meine Funktion hat sich gewechselt insofern, dass der Bibliotheksdirektor Dr. Hieck, der von 2004 bis 2009 Direktor war, unser Haus wieder verlassen hat. Und damit habe ich seit 2009, bin ich amtierend als Direktorin eingesetzt, habe dann ein Fachreferat abgegeben, die Physik und die Informatik, habe dann mir nur noch meine Abteilung Informations- und Kommunikationstechnik habe ich behalten. Und natürlich hatten wir auch einiges zu bewegen, nämlich die Auflage von der Universitätsleitung wieder mal einzusparen. Und das war die Auflage eigentlich ganz genau 604.000 Euro Personalmittel einzusparen bis 2017. Und wir haben es, sage ich mal, erbracht. Es sind circa 13 Stellen und jetzt müssen wir noch gucken, zum 1.8. wird ein neuer Direktor kommen und im Gesamtkontext werden wir das nochmal erörtern, ob es dabei bleibt oder ob man vielleicht nochmal andere Stellen anbietet. Aber in der Regel wird es so aussehen, dass alle Stellen, ich glaube bis auf 5 oder 6 Stellen, werden alle Mitarbeiter, die bis 2017 das Haus verlassen, deren Stelle wird nicht mehr ersetzt. Und das, ja, ich kann nur sagen, davor graust es mir eigentlich schon, aber gut, wir werden sehen. Ich hoffe immer auf die Technik, dass man sagt, technologisch wird sich vielleicht einiges tun, wo man vielleicht noch ein paar Effekte in der Arbeit erzielen kann, aber wie gesagt, Bücher müssen immer ins Regal, es sei denn, alle zukünftigen Studenten wollen nur noch elektronisch arbeiten, was ich aber arg zu bezweifeln wage. Also das wird vielleicht auch nochmal für uns eine Durchstrecke werden, das dann auch durchzustehen bis 2017, 2018, 2020. Und da wird es davon abhängig sein, welche bauliche Entwicklung die Universitätsbibliothek nehmen wird. Aber da sage ich dann nochmal was dazu. Ja, nochmal vielleicht zu den Aufgaben so als Rundumschluss. Jetzt habe ich erzählt, was ich alles so gemacht habe. Wir sind eigentlich zuständig, das wissen Sie auch, dass wir sagen, für die universitätsweite Versorgung von Forschung und Lehre und Studium mit wissenschaftlicher Literatur und Information. Wir erwerben alles, was an haushaltsfinanzierter Literatur ist, alle Informationsmittel sowie Lizenzen für den Zugang zu elektronischen Medien. Und natürlich darüber hinaus alles, was die Pflichtabgabe betrifft. Wir haben angefangen 2005 mit dem Erwerb von elektronischen Büchern und auch mit Erwerb von elektronischen Zeitschriften, sage ich nachher noch zur Statistik was dazu. Wir haben einen sehr vollen historischen Altbestand, den kennen sicher einige von Ihnen schon. Wir sind weltweit vernetzt, das ist alles klar. Wir haben ein Netzwerk von leistungsfähigen Bibliotheken. Leider noch 16 Standorte und das schöne Gebäude in der Südstadt, architektonisch, ästhetisch hervorragend. Also das liebe ich, das ist gut, aber es hat man mitbegleitet, da hängt das Herz dran. Ja, wir machen systematischen Bestandsaufbau, das ist das, was die Fachreferenten machen. Die sind in Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern dafür zuständig, dass alles das, was für Lehre und Forschung gebraucht wird, auch wirklich da ist. Aber auch Sie können etwas als Studenten was für den Bestandsaufbau tun. Wenn Sie nämlich Bücher vermissen, die notwendig sind für Ihr Studium, die Sie brauchen, dann müssen Sie uns einen Anschaffungsvorschlag machen. Auch das, sage ich mal, ist einfach Zusammenarbeit. Ja, wir weisen unsere erworbenen Sachen in unserem elektronischen Katalog nach. Unser Defizit so ein bisschen ist noch die fachliche Beratung und Informationsvermittlung. Nicht, dass wir das nicht können. Können wir das. Nur es kommt nicht so richtig jemand. Also da sage ich nachher noch was, wo ein bisschen Defizit wir haben. Und dann auch ein Punkt, die Nutzbarmachung der Bestände in Hinblick auf Digitalisierung und Langzeitarchivierung. Ja, Fernleihe, Dokumentenlieferung ist eigentlich kein Thema, machen wir schon immer. Und dann kooperieren wir natürlich mit Rechenzentrum, Medienzentrum. Wir arbeiten im Verbund mit. in unserem Katalogisierungsverbund und wir arbeiten natürlich mit allen Bibliotheken im Lande zusammen und natürlich auch mit den Hamburger regional und überregional, steht völlig außer Frage. Ja, zukünftige Aufgaben ist ein großer Schwerpunkt, die bauliche Entwicklung, daran hängt eigentlich ganz viel. Zukünftig 3 Standorte, ursprünglich mal 4. Jetzt sind das eben die Bereichsbibliothek in der Südstadt, 2010 noch der Einzug des Restes der Fachbibliothek Wirtschaftswissenschaften, also die Monographien kommen zu uns, das heißt nochmal ein Umzug von 80.000 Bestandseinheiten, das heißt wiederum im September Räumen des Untergeschosses, Erdgeschosses und ersten Obergeschosses, in dem Bereich wird sich der Umzug abspielen, die Bestände müssen alle verlagert werden, weil wir auch möchten, weil es ein Zeitraum sein wird bis 2015, dass der Bestand wieder in sich konsistent ist, dass man sagt, dort ist A und oben im dritten ist Z und nicht irgendwo Brüche, sondern das wollen wir ganz akkurat und ordentlich haben. Das ist nochmal dazu. Wir planen derzeit, ist eine Planung schon gemacht worden vom BBL, die liegt bei uns schon auf dem Tisch als erste Grobplanung, die Ulmstraße mit der Wirtschaft, Sozial- und Rechtswissenschaften dann mit der großen Bereichsbibliothek. Soll dann 2015 auch fertig sein, hängt von verschiedenen anderen Faktoren ab, ob das Hauptgebäude zum Beispiel pünktlich fertig ist, weil alles, was zurzeit in der Ulmstraße ist, muss nämlich wieder raus, damit dann Baufreiheit geschaffen wird für die Sachen, die wir als Bibliothek dann brauchen. Ja, die Innenstadt ist unser Sorgenkind. Eigentlich wäre das die Bibliothek gewesen, die man hätte zuerst bauen müssen. Das ist einfach so. Die Möglichkeit hatten wir nicht, weil dieser Standort in der Innenstadt unter Denkmalschutz steht oder nicht alles, aber ein Großteil davon und ich in einem Gebiet bauen muss, was relativ beengt ist. Und da ist zurzeit gerade das BBL mit einem Architektenbüro auch in einer Überplanung, ob man diese Quadratmeter, die wir brauchen als Hauptnutzfläche hier an diesem Standort unterbekommt. Also eine Machbarkeitsstudie. Und da warten wir drauf, dass das dann vorliegt und dann mal schauen. Und ich sage mal, mein Wunsch wäre, dass wenn man einen Wunsch äußern dürfte, wo ich sage zum Uni-Jubiläum, dann gucke ich mal nach rechts, würde ich immer sagen, dass, also das, was Größeres könnte es nicht geben, wenn man sagt, man würde es schaffen, 2019 eine Bereichsbibliothek für die geisteswissenschaftlichen Fächer in der Uni an diesem Standort hinzukriegen zum Uni-Jubiläum mit Einweihung. Ich glaube, das wäre das Größte. Also das wäre absolute Spitze. Wir werden sehen. Manchmal geschehen ja noch Zeichen und Wunder und da müssen wir mal abwarten. Was in der Innenstadt anliegen wird ab 2013, wie gesagt, die Ulmstraße muss ja wieder verlassen werden, wo zurzeit die Altertum drin sitzt. Wir werden aufgrund von mehreren Umzügen, die dann stattfinden, dann soll die Physik, die zurzeit in dem Haus hinten sitzt, die soll dann schon in der Südstadt draußen sitzen. Das heißt, das Gebäude wird frei, da ziehen dann Philosophen nach und. Also Umzug. Für uns heißt das, wir bekommen alle 9 Etagen in der August-Bebel-Straße, vielleicht die 10., das steht noch nicht fest. Und das heißt, wir können uns erweitern als Bibliothek auf 9 beziehungsweise 10 Etagen, was eigentlich für eine Bibliothek auch immer ein kleiner Albtraum ist. Aber Vorteil ist, ich habe keine Einzelstandorte mehr. Ich habe dann nicht eine Fachbibliothek Theologie, die nur von 10 bis 18 Uhr öffnen kann, sondern ich kann wirklich im großen Rahmen agieren und kann dann noch andere Öffnungszeiten anbieten. Und was noch aufgelöst werden muss, ist dann auch unser Container hier hinter uns, wo zurzeit die Zeitschriften stehen. Die sollen natürlich dann auch mit in die August-Bebel-Straße, sodass für die Studenten der Innenstadt dann nicht mehr dieser Bibliothekstourismus von Standort A nach B und zurzeit für die Altertumsstudenten dann auch noch in die Ulmstraße, sondern dann ist es fast nur noch die August-Bebel-Straße. Ja, und wenn das Hauptgebäude wirklich 2013 fertig wird, dann wird das Universitätsarchiv, was zurzeit bei uns Flächen im Bücherspeicher belegt, dann umziehen wieder ins Hauptgebäude retour. Ja, zur Digitalisierung habe ich schon einiges gesagt, das machen wir, ist aber noch nicht da hundertprozentig, wo es sein muss. Wir wünschen uns, und das ist das, was wir jetzt demnächst auf die Reihe bringen müssen, richtig personell verankert, dass wir einfach sagen, wenn Anforderungen von Wissenschaftlern vorliegen, dass aus dem Altbestand digitalisiert werden muss für Lehre und für Forschung, dann müssen wir das auch realisieren können in kürzester Zeit. Und dafür müssen wir die Geschäftsgänge aufbauen. Wir haben als Vorbild unsere Nachbaruniversität in Greifswald, da funktioniert das, die haben ein bisschen Vorlauf und da sind wir gerade bei, dass wir sagen, Ad 1 werden wir auch die Software uns anschaffen, um dieses Tool zu haben und wir werden dann Personal dafür einsetzen. Und ich hoffe, dass der neue Direktor denn dem auch folgt. Ja, eine digitale Bibliothek haben wir ja. Wir haben unsere Plattform Rostock, da weisen wir schon einiges nach und hier habe ich Ihnen nur ein Beispiel mitgebracht, zum Beispiel die Rostocker Studien zur Universitätsgeschichte. Ja, als zukünftige Aufgaben immer in Klammern, wir tun das, aber zukünftig müssen wir da mehr tun. Das, was ich schon gesagt habe, Schulungen und Lehrveranstaltungen, ich stelle das immer im Dienst fest, ich mache auch Dienst, als Fachreferent hat man Hintergrunddienst und wenn Bibliothekare ausfallen, dann sitzt man auch vorne. Also Sie werden es erleben, dass ich hin und wieder, jetzt ist es natürlich weniger im letzten Jahr gewesen, aber davor saß ich einfach auch in der Südstadt und habe dort Auskunft gemacht. Für mich einfach wichtig, weil ich sage, ich weiß, wo die Probleme liegen, was gefragt wird. Und da stellt man dann fest, ein Schlüsselerlebnis war ein Student, Wirtschaft suchte noch, hatte seine Diplomarbeit fertig und der suchte einfach noch von seiner Zeitschrift die Seitenzahl. Wie gesagt, Wirtschaft ist nicht mein Fachgebiet, habe ich gesagt, Verbund war die Zeitschrift nicht drin, war irgendwie so ein französischer, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe gesagt, aber da gibt es so eine Datenbank, da können wir dann mal nachgucken. Und dann haben wir das gesucht und dann kriegt er erstmal einen Schreck, was es alles von dem Autor noch alles gibt. Die Datenbank kannte er gar nicht und da habe ich nur gesagt, na hallo, wie hat er denn seine Arbeit geschrieben? Wollte ich aber in dem Moment gar nicht wissen. Aber das ist so, was wir hin und wieder feststellen, dass wirklich die Ressourcen, die da sind, wir haben ein unwahrscheinliches, gutes Spektrum an Literatur. Ich kann das nur für meine Fächer sagen. Also ich will, falls es in Geschichte oder in einem anderen Fach nicht so sein sollte, dann müssen Sie mir das sagen. Aber für unsere Mathnat-Fächer, Medizinfächer, haben wir ein sehr gutes Spektrum an Literatur. Wir haben einen sehr guten Zeitschriftenbestand. Aber was wir noch machen müssen, vermitteln. Und die Schwierigkeit besteht heutzutage zum Beispiel darin, wir haben eine Volltextdatenbank für die Techniker, Informatiker, Physiker. Das ist IEEE, das ist eine Datenbank vom Institute of Engineering. Und da ist es so, die lizenzieren wir nur. Da sind ungefähr 130 Zeitschriften drin und ca. 5.000 bis 10.000, die Zahl sagt einem inzwischen keiner mehr so genau, Konferenzschriften. Und diese ganzen Daten, diese Konferenzschriften, habe ich nicht in unserem Katalog. Ich habe die Zeitschriften nachgewiesen, aber nicht. Weil es sind lizenzierte Daten, sie gehören uns nicht. Und das ist zurzeit generell so eine Tendenz, wenn wir etwas lizenzieren, können wir es nicht in den Katalog bringen. Und da werden sich auch in Deutschland andere Modelle auftun, wie man den Nutzern diese Information vermittelt. Wenn jemand einen Kongress sucht, ich weiß, dass der da ist, der ist aber nicht. Und der fragt keine Bibliothekarin, der sieht nur, es ist nicht da und geht wieder. Und deshalb ist es so unwahrscheinlich notwendig, Informationsveranstaltungen zu machen, gerade wenn man in seiner Phase des Schreibens seiner Abschlussarbeit ist. Oder wenn man einen Vortrag macht und so weiter und so fort. Das ist ganz wichtig. Wir haben schon als ersten Kompromiss, weil wie gesagt ja immer keiner kommt, selbst wenn wir einladen oder wenig, keiner will ich nicht sagen, wenig, haben wir so ein Fachinformationstool gemacht für uns, für die Südstadt. Wir haben angefangen mit unseren Fächern, sodass wir anbieten, Sie sehen es hier einfach, verschiedene Sachen nochmal zusammengefasst, speziell und auch was dann nicht lizenziert wird, steht dort alles drin. Großes Schwerpunkt Citavi, auch niemand da, das hängt wieder mit den, ja Sie können es, das hängt einfach damit zusammen, wie gesagt, die Stellen sind weggefallen, jetzt ordnen wir es neu. Wir werden im September die Schulung dazu haben und hoffen, oder ich gehe mal stark davon aus, dass wir es ab Oktober dann anbieten können als Schulung für die Studenten. Ja, jetzt noch ein bisschen was zu statistischen Daten, ganz schnell. Hier sehen Sie einfach nur mal die Zackelkurve, die Erwerbungsausgaben insgesamt. Ich habe das umgerechnet in die DMs, in Euro, Sie sehen hier diesen Spitzenwert, dann dieses Absacken 2004, hängt einfach mit zusammen, auch die HBFG-Mittel sind ausgelaufen, das Land musste sich auch erst so ein bisschen kümmern, wie wird die Finanzierung weitergehen und jetzt ist uns die Universität sehr wohl gesonnen und dadurch, dass wir sonst immer Zeitschriften abbestellen müssen, zeige ich Ihnen nachher auch gleich, geht es so. Der Bestand ist gewachsen von Anfang der 90er Jahre bei 1,4 Millionen bis heute so circa 2,2. Bei den Büchern liegen wir so bei 2.050.000 Bücher und Zeitschriften. Wir haben daneben Noten, Kartendrucke, also eine ganze Menge. Hier sehen Sie den Zugang, auch wieder mit diesem Spitzenwert. Hier flacht das ein bisschen ab. Und hier sehen Sie den Abgang. Abgang heißt für uns, wir haben alles ausgesondert, was doppelt vorhanden war, sowohl bei Zeitschriften als auch bei bestimmten Büchern. Sie werden sich vorstellen können, in der Informatiktechnik, ein Windows 3.1 Buch brauchen Sie nicht mehr. Eine bestimmte Programmiersprache in Version 1, wo heute SPSS 16 als Version gültig ist, brauchen Sie auch nicht mehr. Sowas wird ausgesondert. Und daher kommen diese Werte bei der Aussonderung zustande. Ja, bei den Zeitschriften ist auch so ein schönes Phänomen. Das sind die Ausgaben für die gedruckten Zeitschriften. Und jetzt dieser Umkehrschluss, beginnend mit den elektronischen Zeitschriften, den Umkehrschluss zu den gedruckten. Also wir haben für unser Haus komplett alles, was ging an elektronischen Zeitschriften, haben wir umgestellt auf elektronisch und haben demzufolge keine gedruckte Ausgabe mehr im Haus, weil das nicht mehr für unsere Fächer nicht mehr zeitgemäß ist und wir nicht die Archivbibliothek. Und Sie sehen es hier vom Bestand, wir hatten ursprünglich mal 5.000 Zeitschriften gedruckt, sind jetzt bei 1.700 gedruckten. Natürlich hier war null, haben dann angefangen und inzwischen sind wir bei knapp 25.000. In diesem Jahr sind wir bei 30.000. Und auch von der Entwicklung her, die neu hinzugekommenen hingen einfach 92 zusammen. Endlich konnte man das kaufen, was man wirklich an Zeitschriften brauchte, wo man früher viel Fernleihe für gemacht hat. Und jetzt ist es immer mal wieder bei Abbestellung, wenn das Geld nicht reichte, haben wir Zeitschriften abbestellen müssen. Und hier hängt es nicht mit der Abbestellung zusammen, sondern Um- und Abbestellung. Einfach nochmal ein paar statistische Daten im Hintergrund. Personal, wir konnten das nur bewilligen. Das ist das, was leider schade ist, was so ein bisschen nicht vermittelt werden konnte. Der Kanzler hat damals immer gesagt, na, Sie haben das ja auch geschafft, die ganzen HBFG-Mittel, da gab es doch viel mehr Geld. Aber dass wir zum damaligen Zeitpunkt, hier, Sie sehen es hier, das ist das Personal außerhalb des Stellenplans, dass wir hier eben 28 Leute zusätzlich oder Stellen hatten, beziehungsweise sogar 2031, das ist natürlich immens. Und jetzt geht es, ja, ich hoffe, wir pegeln uns dann nachher mal hier ein. Ne? Nicht, dass es ganz abwärts geht, gen Null, das wird es nicht geben, aber dass es nicht zu weit runter geht, dass wir die Leistungen, die wir bringen sollen, können, auch dann machen können für Sie, wenn das Personal da ist. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir kommen dann zur Aussprache. Jetzt vergaß ich, unsere Protokollantinnen und Protokollanten vorzustellen. Ich fange mal links an. Also es beginnt mit Paul Knackert, dann kommt, richtig? Ja, und dann kommt Christian Ebert und Nele Riechen. Und dann haben wir rechts, geht es dann weiter, Annika Henning-Kien und Andreas Jug. Sind also heute fünf sehr fleißige und, sagen wir mal, gut ausgestattete Protokollanten. Und damit eröffne ich jetzt die Rednerliste und möchte um Wortmeldungen bitten. Hilde Michael habe ich sowieso schon stehen. Und dann habe ich, Steffen Eggebrecht, wollen Sie gleich?
Nö.
Denn ich hatte sie notiert. Dann geht's weiter. Also jetzt habe ich, Axel Büssen.
Ich kann mal einmal mein Taschenbuch holen.
Aber gewiss doch. Ja, das ist...
Es wird immer mehr.
Ja, Gregor Demel. Habe ich mehr gesehen? Und? Ja, und dann haben wir Ralf Hauptmann. Und wo haben wir noch jemanden? Erstmal. Also ich habe jetzt auf der Rednerliste Hilde Michael, dann Axel Büssen, dann Gregor Demel, dann Isabel Zeitler, dann Ralf Ortmann. Und Steffen dann? Und dann also Steffen Eggebrecht. Also wir beginnen mit Hilde Michael.
Herr Präsident, die Frage in die Richtung, Bibliotheken wachsen, Gott sei Dank. Als die Südstadt-Bibliothek gebaut wurde und insgesamt bei der Planung von neueren oder anderen
hoffen wir auch.
Ja.
Wir machen, bei der Planung ist es so, dass man 20 Jahre, also man plant eine Zuwachsfläche für ca. 20 Jahre, mehr bekommt man leider nicht bewilligt. Dann heißt es, es gibt ein Gutachten von der HIS, vom Hochschulinformationssystem, die sitzen in Hannover, da gibt es so ein Gutachten, dass die festgelegt haben, mit welcher Tiefe, sofern man nicht einen Sammelauftrag hat, man rückwirkende Literatur vorhalten soll. Darüber kann man sich ganz großartig streiten. Das ist für bestimmte Fächer in der Technik 20 Jahre und bei den Geisteswissenschaften nur 40. Da habe ich dann schon die Hände gehoben, obwohl ich selbst auf dem Sektor nicht zu Hause bin, wo ich gesagt habe, also da müssen wir mal schon ein bisschen länger vorhalten, dass einfach die Literatur da vorgehalten werden muss, länger. Aber entscheidend ist, dass wir zugrunde legen, welche Mittel haben wir. Wir haben ein Etatverteilungsmodell. Anhand dieses Etatverteilungsmodells kann ich genau für jedes Fach sagen, wie viel Mittel aus heutiger Sicht mit dem heutigen Profil zur Verfügung stehen. Und dann kann ich das hochrechnen, dass ich sage, für dieses Geld kann ich so und so viele Bücher kaufen, so und so viele Zeitschriften, das bedeutet so und so viele Bände. Das haben wir für die Südstadt gemacht. Da kann ich mehr noch was zu sagen. Also so ist der grundsätzliche Ansatz, dass wir sagen, so funktioniert das. Dann rechnet man das einfach hoch.
Axel Bissen?
Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage, das letzte Thema ist ja zu den Zeitschriften. Gibt es ja immer wieder, dass wenn Geld fehlt, gute Zeitschriften abgestellt werden müssen oder sowas und möge eine Fügung ergeben, dass irgendwann dann der Geld da ist. Gibt es ein System, das es ermöglicht, die Zeitschriften, die in einem Zeitraum nicht angeschafft werden konnten, dass man die nachordert, damit sie im Archiv fehlen, weil Zeitschriftenreihen in den Stücken kaum ist?
Nee, ist richtig. Aber ist eine ganz schwierige Kiste. Ich sag mal, vor 10 Jahren hätte ich da noch eine andere Meinung zu gehabt wie heute. Also inzwischen ist es so, dass die DFG ein Programm aufgelegt hat. Wir sagen dazu, und nicht wir. Also es sind die Nationallizenzen und die DFG hat von bestimmten Verlagen bestimmte Zeitschriften auch elektronisch eingekauft. Das heißt, wir haben zum Beispiel beim Elsevier Verlag, wird Ihnen vielleicht als Geschichtswissenschaftler oder als Geisteswissenschaftler nicht sagen, das ist einer der wichtigsten Verlage bei den STM-Fächern, also Science, Technology und Medicine. Da haben wir die Zeitschriften von den Anfängen bis 2002 elektronisch vorhanden. Wir haben die gar nicht da, also wir hätten gar nicht die. Also wir haben einen Teil Elsevier-Zeitschriften, aber natürlich das, was wir uns leisten konnten. Und wir mussten, das haben Sie an der Kurve gesehen, das Geld wurde weniger und Zeitschriften sind teilweise gestiegen. Wir hatten Jahre drin, 8% und 12%, hängt auch immer wiederum mit Kursentwicklung zusammen. Wir haben ganz massiv schon 96 abbestellen müssen als STM-Bereich. Wir haben 2000 abbestellen müssen, ich glaube 2005, ich glaube, das war die letzte. Und im Moment, wie gesagt, dadurch, dass wir jedes Jahr etwas Geld dazu bekommen, sind wir im Moment von Zeitschriftenabbestellung verschont. Aber letztes Jahr haben wir die Zeitschriften bezahlt zum Dollarkurs von 1,47 und zurzeit, weiß nicht, ich habe gestern nicht gehört, aber so bei 1,22, 23 dümpeln wir irgendwo rum. Also sind schon mal 20-25%, die jetzt mehr Kosten irgendwo auf uns zukommen. Und da müssen wir mal sehen, wie gesagt, Zeitschriften bezahlen wir immer im Oktober, November, wie dann die Kursentwicklungen sind. Und davon wird es abhängig sein, was wir machen werden. Wir agieren aber insofern, dass wir versuchen, gerade auf dem geisteswissenschaftlichen Bereich, sofern man merkt, dass sich dort nichts tut, dass man da auch nochmal Zeitschriften rückergänzt. Das hängt ja zum Beispiel mit zusammen, wenn ein neuer Professor kommt und der kommt mit einem neuen Gebiet oder mit einer etwas anderen Ausrichtung auf diesem Gebiet und die Zeitschriften sind nicht da, dann ist auch eines seiner Formulierungen in den Berufungsverhandlungen, dass er genau diese Zeitschriften haben möchte. Und dann gibt es ein Berufungsprotokoll, das bekommt die Bibliothek, von uns wird sowas geprüft und dann schaut man immer, was ist machbar. Und dann wird es abgeschätzt. Also da versuchen wir schon auch Ergänzung zu machen, aber nicht immer. Also für den MatNat-Bereich mache ich jetzt keine Rückwärtsergänzung mehr, weil ich davon ausgehe, eher elektronisch einkaufen, weil da hat sich inzwischen bei Zeitschriftenliteratur das elektronische Arbeiten mit Aufsätzen einfach durchgesetzt.
Aber das war meine Frage, das ist grundsätzlich immer möglich, solche Rückergänzungen zu machen?
Ist nur eine Frage des Geldes.
Also technisch ist das möglich?
Ja. Also Rückergänzungen sind immer möglich. Es ist nur die Frage, haben wir das Geld, dass wir uns das leisten können. Also man kann ganze Buchreihen inzwischen beim Elsevier Verlag oder bei anderen Verlagen, gerade auf dem Gebiet der Geschichte, gibt es Verlage, die bieten wahnsinnige Sammlungen an. Das ist aber so exorbitant teuer als Lizenz. Und dann muss man auch immer überlegen, kaufe ich es als Lizenz? Das heißt, ich habe ein Jahr Zugang. Und wenn ich dann nicht mehr zahlen kann im Jahr drauf, dann ist das weg. Also deshalb muss man sich dessen bewusst sein, tue ich das ja oder nein als Bibliothek oder kaufe ich das? Und dieser Kaufpreis ist immer ein Vielfaches. Das kann ein Fünffaches sein als die Jahreslizenz oder. Und da muss man immer gucken, wie die Angebote sind, wie sieht mein Haushalt aus, weil jeder Fachreferent zum Beispiel ist ja für sein Fach zuständig und dann kann ich nur in meinem Fachetat gucken und sagen, es geht oder es geht nicht. Und wenn es Berufungsverhandlungen sind, können wir noch sagen, wir können es erwerben, wenn wir zusätzlich Mittel bekämen. Und dann muss der Kanzler oder der Rektor entscheiden, muss der Prof nach Rostock, möchte er ihn hier haben und stellt er das Geld zur Verfügung. Weil das können wir dann nicht mehr leisten. Ne? Gerade so eine Rückergänzung bei bestimmten Zeitschriften.
Ja? Gut, vielen Dank. Gregor?
Ja, zwei Fragen. Die erste ist ein bisschen kürzer. Wie viele laufende Regale, ich denke mal Kilometer, haben Sie jetzt in der Universität in Rostock?
Also wir haben ja 2,2 Millionen Bestände. Und im Durchschnitt sagt man immer 30 Bände auf den Meter. Also das Ganze durch 30. Ich habe zwar Mathe studiert, aber Kopfrechnen bitte heute bei der Hitze nicht. Ja, würde ich jetzt so sagen. 70 Kilometer.
Zweite Frage, also mit der Entwicklung der Digitalisierung jetzt auch in den nächsten Jahren, was halten Sie von externen Dienstleistern, so wie Dionysos oder so, die dann große Lagerhallen anbieten, wo dann meinetwegen die Bestände bis 1850 eingelagert werden, die bereits schon digitalisiert sind, um erstens Platz zu sparen und zweitens natürlich auch Kosten, weil Lagerhaltung oder Bibliothekshaltung kostet natürlich auch Geld und Pflege, wenn die da auch bestimmten räumlichen und Temperaturbedingungen gelagert werden, also wie wir das beanspruchen, ist das ja eigentlich Lockdown.
Ach, ist ganz schwierig. Also als Bibliothekar hängt das Herz ja immer an dem alten Buch, das muss man ja so sagen. Ne? Also eher ich so ein altes Buch weggeben würde, würde ich sagen, vor allen Dingen, es ist ja zum Teil auch in Ihrem Bestand bis 1850, egal welche Bibliothek es in Deutschland ist oder weltweit, habe ich ja Bestände, die einfach einzigartig sind. Und diese einzigartigen Bestände würde ich nie aus dem Hause geben, niemals. Und 1850 hängt einfach auch zusammen, das ist genau der Zeitraum, wo eben noch keine industrielle Buchproduktion war. Und das ist das, was ich immer sage, das würde ich immer behalten. Sei denn, es wird von ganz, ganz oben verordnet, dass ich das nicht, aber wir haben den Bücherspeicher, der ist da und in der Südstadt haben wir auch eine gute Klimatisierung. Also die Räumlichkeiten sind da und für diese Bestände sind ja die Räumlichkeiten. Und man muss sich eigentlich nur zukünftig überlegen, dass man, ich denke mal, so ein paar kritische Jahre, es ist immer noch nach den Kriegen, dass man sagt, da ist das Papier nicht so gut, was macht man mit diesen Beständen, wie hebt man es auf, da kann man vielleicht, und ich sage mal so Literatur aus den 80er, 90er Jahren, da hängt mein Herz nicht dran, weil das ist nicht Literatur, wo ich sage, die ist besonders wertvoll. Aus heutiger Sicht. In 500 Jahren weiß ich nicht, was das mag. Aber Digitalisierung schon, aber deswegen nicht Bestände weg. Also unser vorhergehender Rektor, der wollte, hatte ja mal die Idee, das Universitätsarchiv zu digitalisieren. Wie gesagt, wir haben ja die Platzsorgen. Jeder möchte gerne ins Universitätshauptgebäude einziehen. Und wenn es geht, das Universitätsarchiv woanders hin. Und da war eben so eine Idee von ihm, ne, man könnte das doch mal alles ganz schnell digitalisieren und dann kann man das so wegtun. Und das ist so, ich sage mal, man kann, Archivakten sind ja noch einzigartiger, die gibt es ja wirklich nur einmal. Bei unseren Büchern habe ich ja nur in den einen oder anderen Fällen die Einzigartigkeit. Ne? Also da muss man immer sorgsam drauf achten.
An der Stelle darf ich mich einschalten, um die Geschichte weiterzuerzählen. Das war Rektor Strohtotte. Und als wir ihn kurz danach nach diesem Vorschlag besuchten, erzählte er voll Schreck, er habe einen neuen Rechner bekommen. Und alle Bilder seiner Kinder, die er auf dem alten Rechner hatte, die hat er nun aus Versehen, weil er nur einen Rechner kriegte, gelöscht. Und Originale hatte er nicht mehr. Für ihn klafft also jetzt bei seinen Kindern eine Bilderlücke, weil er sie auch nicht ausgedruckt hatte, von vielen Jahren. Das mag für das Individuum Strothotte schmerzhaft sein, soll es ja auch. Für die Wissenschaft wäre das tödlich. Und denken Sie daran, das sage ich auch an der Stelle immer, wenn wir digitalisieren, setzen wir voraus, dass wir in 500 Jahren noch Elektrizität haben und die Hard- und Software, um das zu benutzen. Und Katalogkarten, wie gezeigt, die können Sie bei Dämmerung und zur Not auch bei Kerzenlicht benutzen. Und Kerzen gibt es schon Jahrtausende. Gregor?
Frage zielt ja auch darauf ab, die Bücher auch wirklich so einzulagern, man soll die ja nicht.
Nein, das Problem, denke ich mal, auch Art 1, diese Fläche muss ja erstmal gebaut werden. Das kennen wir in Deutschland. Es gab schon mal so ein Archivkonzept für die Bibliothek in Deutschland. Und da wurden auch in Bayern zum Beispiel wurde so ein Bücherspeicher gebaut. Was die Bayern aber falsch gemacht haben, es hat jeder seinen Bestand reingesetzt. Nur mal als Beispiel. Mathematische Zeitschrift, wir können auch eine andere nehmen, ist völlig egal, 1840 bis, dass man einfach sagt, na gut, ich lagere das ein. Springer hat es elektronisch ab 1980, also der Stapel kann schon mal ab ins Magazin. Und damals ist es dort nicht mit der elektronischen Sache so gewesen, dass die gesagt haben, die stellen es ins Magazin, Passau stellt's, Bayreuth, Erlangen, alle. Und es hat keiner gesagt, wir stellen hier nur ein Exemplar ins Magazin. Weil ob sie die Fläche nun alle nach hinten verlagern und jeder baut dort sein Magazin, was vielleicht aus Standortsachen vielleicht auch richtig ist, weil die an der Ecke keinen Platz hatten. Aber den Aufwand, vielleicht dann wieder was zu holen, ist ja ein Vielfaches größer. Beziehungsweise man, das Einzige ist, dass man sagt, man bewirtschaftet dieses Kompaktmagazin gemeinsam als alle Einrichtungen, die es sind. Hat aber schon zu normalen Papierzeiten nicht funktioniert und wird dort noch weniger funktionieren. Weil jeder hat ja die Bücher dort stehen. Man wird nur konsequenter bei Neubauten drauf schauen, dass man sagt, man kriegt nicht mehr diese großen Zuwachsflächen. Und dann ist es immer so auszuhandeln, dass man sagt, was steht. Wir haben ja wirklich den Schnitt gemacht. Wir haben bestimmte Zeitschriften gar nicht mehr. Und ich hoffe nur, dass die Langzeitarchivierung funktioniert. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Gehen wir mal davon aus.
Ja, ich habe dann Isabel Zeitler.
Es gab.
Inwiefern war es denn so, dass da wirklich tatsächlich alles drin war? Also hat es nur die umliegenden Bibliotheken getroffen oder gibt es die aus ganz Deutschland?
Es gab Leihverkehrsregionen. Also hier hinten auf so einem roten Leihschein gab es Leihverkehrsregionen. Und zu dieser Leihverkehrsregion, sage ich mal, musste man, also ich sage mal, für Rostock zum Beispiel zu DDR-Zeiten gab es einen Zentralkatalog und da mussten alle Bibliotheken des Bezirkes Rostock dort ihre Katalogkarten schicken. Für die Wissen. Denn für alle drei, ne? Denn für Schwerin und Neubrandenburg noch mit.
Ja. 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 Eingeführt wurden im Jahr 1905.
5.
Von dem Zeitpunkt an haben wir diese Kataloge eingeführt, aber wenn man an Rostock denkt, hatten wir ja auch einen Stoffbandkatalog.
Bis 60.
Eindeutig bis zum Jahr 1959. Erst in Rostock sind ja diese internationalen Formate 1960 eingeführt worden.
Und vielleicht denken Sie auch.
Das war eine Frage, dass Bestrebungen gerade waren, solche zentralen Besitznachweise doch bereitzustellen. Und ich habe ja einiges vorgeführt, auch unsere Zeitschrift und Bestandsverzeichnisse. Das war sozusagen auf der lokalen Ebene, dasselbe gab es natürlich auch auf der regionalen Ebene und auf der staatlichen Ebene.
Und Isabel, Sie fragen, denken Sie daran, das sind ja alles Papierzettel, die Sie auch 10-fach, 20-fach herstellen müssen, verschicken müssen, die Sie dann an 20 Stellen auch wieder einsortieren müssen, was also Frau Becker aus ihrer Jugend erzählt hat, nicht wahr? Und da ist natürlich die elektronische Verarbeitung heute ein riesiger Fortschritt an Produktivität, das ist klar. Aber, nicht wahr, diese alten Kataloge, in denen man blätterte, die sollen wir nicht wegschmeißen. Wie gesagt, wie lange gibt es noch Strom? Ja. Ja, aber das war jetzt ein Ausflug in die Katalogkarten. Ich habe jetzt Ralf Ortmann.
Ja, also ich weiß, dass es außer dem Lebensprogress-System noch andere Einstellungs- bzw. Aufstellungssysteme gibt. Warum hat man sich für das Lebensprogress-System entschieden? Und die zweite Frage ist, wenn man diese Mitarbeiter, die jetzt
Ruhestand sind.
Freigestellt wurden oder zukünftig und gegenwärtig eingespart werden, wo vermisst und so, warum hat man das überhaupt gemacht? Und dann die dritte Frage, betrifft die Umzug der Fachbibliothek Wieso in der Parkstraße, habe ich Sie da richtig verstanden? Geht das im September los?
Wir machen das bei laufendem Betrieb, also Sie brauchen keine Angst haben, dass das nicht funktioniert. Also es funktioniert schon.
Und, ich könnte auch vorher, die erste Bücher schon
nicht ab Oktober, die stehen schon allerspätestens, sage ich mal, am 10. September ist das alles schon in Ordnung, wenn es gut läuft. Also davon gehen wir nicht mehr. Also ich sage mal, während des Umzugs, natürlich ist der Auszug irgendwo, das wird sich über 14 Tage hinziehen, aber da wir ja das Haus offen halten, wir schließen ja nicht, kann es schon passieren, dass genau das Buch jetzt in ein Ding eingepackt ist und Sie da im Moment nicht rankommen, aber am nächsten Tag ist das ausgepackt. Also man weiß immer, welche Menge ein- und dann nächsten Tag ausgepackt ist. Also schlimmstenfalls muss man 2 Tage warten. Das hoffen wir, dass wir das so schnell wie möglich. Zum 13. September wollen wir da startklar sein. Also da soll alles am ordentlichen Ort stehen. Und dann soll Beschriftung.
Und dann waren die erste Frage nach Regensburg und die zweite nach Personal, ob man das Personal vermisst.
Regensburg hängt einfach damit zusammen, in den bayerischen Hochschulen wurden ja auch in Neugründung ganz viel in den 60er Jahren gemacht und da haben ganz viele bayerische Bibliotheken diese Aufstellungssystematik dort. Und das war schon immer ein kooperativer Verbund, dass man diese Aufstellungssystematik auch gemeinsam weiterentwickelt, weil einfach neue Gruppen hinzukommen. Dass jede Systematik seine Macken hat, dass die eine Gruppe besser ist als die andere, das steht völlig außer Frage, werden Sie in jeder Systematik finden. Und wir haben uns einfach nur dafür entschieden, weil wir gesagt haben, wir können so eine Systematik nicht alleine pflegen. Hier kann man gemeinsam im Verbund was tun. Und das war nachher letztendlich ausschlaggebend, auch im Hinblick, dass Greifswald das zum Beispiel macht, Stralsund macht es, die Humboldt Berlin macht es, Jena macht es, Ilmenau. Also profitiert man vom Arbeiten. Also wenn ich heute in meiner Datenbank reingucke, Sie sehen das Endproduktkatalog, ich als Fachreferent muss es systematisieren, guck, wer hat es, ach, Ilmenau hat es, was haben die vergeben, das stimmt, passt, fertig. Bupp. Also es geht ein Vielfaches schneller, also ein intellektueller Aufwand. Sonst würden wir die ganzen Sachen, wie ich früher, also wenn ich heute noch so arbeiten müsste, wie ich früher Fachreferent war, geht gar nicht. Würde ich nicht schaffen, nichts fertig kriegen oder andere arbeiten, würde ich gar nicht erst anfangen können. Das kann man nur machen, weil man in diesem Verbund arbeitet und kooperativ das eben dann auch nutzen kann und auch weiter nutzen kann. Zweite Frage, wie der Personal.
Ob das vermissen.
Ja, vermissen tue ich jeden einzelnen Mitarbeiter, der geht. Das ist einfach so. Wie gesagt, wir sind eine Bibliothek, da arbeitet man ja, von den Anfängen, ich bin ja auch schon mehr als 20 Jahre da, die vermisst man schon. Aber der Nachteil ist einfach, ich kann ja nicht sagen, ich will oder ich will nicht. Man bekommt eine Auflage, dass die Universität das Geld nicht hat, diese Mitarbeiter eines Tages mehr zu bezahlen. Und da hat der Rektor eben damals die Auflage gemacht und auch im letzten Jahr, wir haben dieses Personal einzusparen, weil ansonsten haben wir keinen soliden Haushalt an der Uni, weil wir bekommen nicht mehr Geld vom Land. Das ist einfach so. Das ist genauso, wenn Sie früher Taschengeld gekriegt haben, 15 Euro von Mama, da konnten Sie nicht sagen, ich will aber 20 ausgeben. Geht ja nicht. Und das ist ähnlich bei uns. Also ich kriege eine Summe und damit muss ich wirtschaften. Und da bleibt leider einem nichts anderes übrig. Und dann können wir nur gucken mit Umorganisation. Und wie gesagt, also meine Vision ist auch irgendwo, dass ich sage, wir haben ja die Mitarbeiter, wir haben im Hintergrund ganz viel aufzuräumen. Wir haben ja schon eine ganze Menge geschafft. Und diese Mitarbeiter, die zum Beispiel bei uns in der Südstadt die Zeitschriften zusammengelegt haben, die können jetzt was anderes machen. Die können sich jetzt dem nächsten Projekt widmen, sodass wir dann immer Ordnung reinkriegen. Und die Stellen dürfen wir jetzt auch noch, die Stellen, die auslaufen mit so einer Altersteilzeitphase, dürfen wir auch noch projektmäßig besetzen. Und dann müssen wir aber die Kurve kriegen und sagen, jetzt haben wir aber aufgeräumt und das alles brauchen wir jetzt nicht mehr tun, jetzt müssen wir nur noch Laufendes tun. Ich hoffe, dass wir da hinkommen und dann sollten wir es eigentlich packen. Aber
gut, dann Steffen Eggebrecht.
Sie haben vorhin von den Anschaffungsvorschlägen gesprochen. Mhm.
Also genutzt wird es wenig. Ich kann das ja nur für mein Fach sagen, wenn Sie dieses Anschaffungsformular, wenn Sie bei uns auf der Homepage sind, rechts oben in der Ecke ist ein Punkt, heißt Anschaffungsvorschlag. Da steht auch ein Text, dass Sie sich auch angesprochen fühlen, dass Sie das auch als Student machen können. Und die alle zu mir kommen, habe ich bisher immer alle gekauft. Also da hatte ich noch nicht ein Problem, dass ich was ablehnen musste. Und da entscheidet jeder Fachreferent, dass man sagt, ist es Mathematik, ist es Geschichte, geht es zu den entsprechenden Fachreferenten und die entscheiden. Und ich mache es so, in dem Moment, wo ich eine Mail kriege, gucke ich das durch, gucke mir das an, sage, haben wir noch nicht, ist wichtig und dann schreibe ich zurück, das Buch wird gestellt und über den Eingang werde ich Sie informieren. Und dann werden Sie auch informiert, wenn das Buch wieder da ist. Und ich kann nur sagen, wir sagen es immer in unseren Einführungsveranstaltungen, machen Sie davon Gebrauch. Weil umso besser ist die Literatur, die Sie für Studium brauchen, da. Oder für uns ist auch noch ein Indiz, wir haben ja die elektronische Ausleihe seit 2000. Die haben wir vorbereitet, so 4 Jahre vorher, alle Bücher mit Barcode versehen, sodass wir elektronisch ausleihen konnten. Und seit 2000 haben wir Statistiken. Und jetzt passiert dieses Phänomen, dass Studenten, wenn Literatur ausgeliehen ist, sie nicht vormerken. Ist für mich aber ganz schlecht, wenn ich über einen Report gucke und sage, ich habe in der Lehrbuchsamt den Titel Kowalski lineare Algebra und gucke dann mal, wie die Ausleihe zu diesem Buch ist und sage, gut, der ist gut ausgeliehen, aber Vormerkung macht hier keiner. Also ist die Anzahl ausreichend. Das ist meine Schlussfolgerung. Stimmt das? Fragezeichen. Und da sind Sie als Studenten. Wenn Sie nicht signalisieren, ne, mit Vormerkung, ich will auch hier die Bücher haben, kann ich hinten nicht keine bestellen. Und wenn Sie keinen Anschaffungsvorschlag machen, sowieso nicht. Also da drehen wir uns ein bisschen. Ja?
Ich erwarte noch eine Zusatzfrage von Ihnen. Soll ich die stellen? Doch, doch.
Ja, also, von letzten Mal?
Ja, also Steffen Eggebrecht hatte gefragt, wie es denn ist, wenn ein relativ seltenes Buch digitalisiert werden soll, damit das nun besser zu benutzen ist. Wir haben das in der Universitätsgeschichte, davon haben wir Gebrauch gemacht, sind also die Standardwerke oder einige der Standardwerke sind digitalisiert und ich darf gestehen, das ist ausgesprochen angenehm, dass ich sozusagen am heimischen Bildschirm, wie das Ding herholen kann, kann das eine alte Urkunden, was immer. Wenn ich früher das Drama, ein altes Buch auszuleihen, auf mich nehme, habe ich 3-4 Tage damit zu tun, dann komme ich vielleicht mal ran mit der Lupe oder so. Die Frage ist, das war glaube ich auch Ihre, wie schnell oder ist es überhaupt möglich, ganz bestimmte Bücher digitalisieren zu lassen und aus Ihrer Sicht, welchen Sinn hat das, welche Kosten verursacht und in welchem zeitlichen Rahmen kann sich das bewegen?
Na, Kosten verursacht das. Das steht erstmal schon außer Frage. Weil was wir machen würden, wir würden ad 1 prüfen, ist es irgendwo weltweit schon mal digitalisiert. Also wenn es um urheberrechtsfreie Literatur, um diese sprechen wir jetzt, ne? Dass wir sagen, also es ist kein Copyright mehr drauf. Dann ist die nächste Frage, ist es ein Buch aus unserem Bestand? Dann würden wir prüfen, hat es schon jemand digitalisiert, ja oder nein. Und das ist ja das, was ich vorhin sagte, das ist eine Strecke, die wir anfangen müssen. Wir haben schon mal eine Runde gedreht bei uns im Haus, haben keinen Konsens gefunden. Mir standen die Haare zu Berge und ich habe erstmal abgebrochen und gesagt, ich habe so viel auf dem Tisch, ich habe im Moment nicht die Kraft, mich mit den Herren, die es betraf, nicht zu streiten, und hat gesagt, das muss der neue Direktor gleich als Aufgabe machen. Weil mein Ziel ist es einfach gewesen, dass ich gesagt habe, okay, Arbeitsgruppe, setzt euch zusammen, weil wir müssen in der Lage sein, wenn ein Nutzerwunsch an uns herangetragen wird, dass wir sagen, wir haben entweder einen Mitarbeiter, der das kann, technisch können wir das, dass wir sagen, wie lange brauchen wir dafür, und das Digitalisieren ist nicht das Problematische. Das Digitalisieren ist ein ganz kleiner Zeitaufwand. Da haben wir auch schon mit Greifswald gesprochen. Wenn die Bücher das hergeben täten, könnten wir auch deren Scanroboter nutzen. Geht nicht für jedes alte Buch, aber ich sag mal, wenn man es nutzen könnte, wäre das auch möglich. Dann müssten wir denen die studentische Hilfskraftstunde dafür bezahlen, die Leute dran sitzen. Aber die Metadatenerschließung ist das Problem. Und Metadatenerschließung heißt ja bei einem digitalen Buch, dass sie Einstiegspunkte haben wollen. Und je nachdem, ob das Buch schon zum damaligen Zeitpunkt eine Gliederung hatte, ein Inhaltsverzeichnis oder was auch immer, das muss alles abgebildet werden, damit ich dann im Text auch dorthin springen kann. Ne? Sie können ja nicht so wie beim Buch, da können Sie einfach sagen, das geht nicht digital. Ne? Und wenn Sie keine Sprungmarke gesetzt haben, alle 40 Seiten mal irgendwo hinzuspringen, dann müssen Sie durchblättern. Vielleicht 300 Seiten. Und das muss vorher alles gut überlegt sein, dass das alles fertig ist. Und das ist eigentlich der große Zeitaufwand. Und dort sind gerade die Greifswalder dabei, die haben ein Tool gekauft, eine Software, wo man den Geschäftsgang besser mit abbilden kann. Da sind sie gerade in der Testphase drin. Und da hoffe ich, dass das funktioniert. Und dann müssen wir nur die Gelder klar machen, dass wir das dann auch kaufen. Also wir sind da dran. Aber noch funktioniert es nicht im Einzelfall. Und zurzeit geben wir die Sachen, Herr Siebert ist ja bei der Sondersammlung dafür zuständig, zurzeit geben wir die Sachen außer Haus. Und dann gucken wir immer, dass wir sagen, übernehmen wir die Kosten oder übernimmt der Nutzer die Kosten. Da gibt es auch verschiedene Modelle. Sowas hat Greifswald. Der Nutzer übernimmt die Kosten und allen anderen steht es dann zur Verfügung. Also da gibt es auch verschiedene Modelle der Finanzierung bei elektronischen Büchern. Aber dran sind wir, weil ich finde das exponentiell wichtig, weil wie gesagt, ich sehe es ja auf dem Gebiet der Magnatfächer, wo man einfach sagt, wie viel besser man arbeiten kann. Und gerade auch bei historischen Büchern, einer hat es ja schon gesagt, sie leiden irgendwo, wenn eine ganze Seminargruppe an dem Buch vielleicht arbeiten muss, dann wäre es schon günstiger, dass man sagt, man digitalisiert das und man kann das ordentlich zerlegen. Was man nicht machen kann, in jedem Fall so eine OCR-Erkennung, dass ich sage, ich kann nachher so eine Spracherkennung, das ein bisschen lesen muss man noch. Also das funktioniert erst bei den Neueren, dass ich sage, ich kann im Text auch suchen. Bei den Alten leider noch nicht.
Gut, jetzt habe ich Anne Lüder, ist das richtig? Ja, Anne Lüder und dann Hilde Michael.
Mich würde interessieren, wie Sie das Modell der erweiterten Öffnungszeiten in der Südstadt beurteilen und ob das vielleicht eine Option ist, auch für die anderen Reichsbibliotheken, gerade vielleicht auch, wenn das Personal knapper wird, die Öffnungszeiten trotzdem zu erhalten.
Nein, also die Südstadt werden wir auf gar keinen Fall, sage ich mal, früher zumachen, geht gar nicht. Also wir haben ja in der Südstadt nicht unsere Fächer nur sitzen, sondern wir haben ganz viel Juristen auch und Germanisten und. Also es sitzt ja nicht unsere Klientel. Ich denke mal, unsere werden am wenigsten sitzen. Haben wir auch schon eine Umfrage gemacht. Ich glaube, die meisten waren Wirtschaft und Medizin, also prozentual gesehen. Würde ich auf gar keinen Fall zurückfahren wollen, weil das Ad 1 nach ihrem Studienalltag, ich sage mal bis 18, 19 Uhr, je nachdem wann die Seminare gehen, dass man sagt, dort kann ich hingehen, da kann ich auch in Ruhe arbeiten und ich werde nicht abgelenkt, sofern ich mich nicht ablenken lassen will. Ich meine, kann man immer noch. Aber zu Hause ist es einfacher, das Radio anzuschalten und den Fernseher und ob man sich denn wieder aufrafft. Aber Bibliothek ist Bibliothek, da gibt es eben keine Ablenkung. Also das würden wir nicht fallen lassen wollen. Wenn das Geld da wäre, weil wir bekommen das zurzeit aus einer zusätzlichen Finanzierung, dann würden wir sofort sagen, mindestens auch für die August-Bebel-Straße, eigentlich auch für die Juristen bis 24 Uhr, kriegen wir noch nicht hin. Also da müssen wir mal sehen. Wir sind jetzt beim Überlegen, wenn wir die Wirtschaft bei uns einziehen, dann wären studentische Hilfskraftstunden, die wir dort hatten, frei. Und da müssen wir insgesamt mal gucken, wie wir die dann einsetzen. Wie gesagt, das Projekt Digitalisierung steht an, Öffnungszeiten irgendwo. Es gibt auch ein paar Probleme in der Theologie. Wir haben viele Ein-Mann-Bibliotheken ja hier noch in der Innenstadt, wenn die Dame krank ist, dann heißt das zu, weil wir können nicht aus der anderen Bibliothek dort auch noch einen wegnehmen, denn funktioniert die nicht und die nur zur Hälfte, also das passt alles nicht so richtig. Und in dem Kontext, deswegen sind wir ja darauf hin, dass wir sagen, möglichst wenig Standorte, also Ziel 3.
Gut, Hilde Michael.
Das verbietet.
Ja. Also für mich ist ja ein großes Defizit. Wie geht man damit um?
Ich sag mal. Ja. Nee, das ist richtig. Ich sag mal, bei uns läuft ja automatisch die Mahnroutine. Wenn jemand das vorgemerkt hat, geht es automatisch in die Routine. Dann gibt es erstmal eine Erinnerung, schon das erste Mal, dass das Buch vorgemerkt ist. Dann weiß der Nutzer das eigentlich, sofern er es nicht ignoriert. Dann gibt es die erste Mahnung, zweite Mahnung, dritte Mahnung und dann geht es ins Zwangsgeld rein. Das ist das, was wir rein formal machen. Was wir nicht machen können, ist, dass wir ein Buch, was sage ich mal, am Standort ist, über eine andere Bibliothek. Das verbietet eigentlich der Fernleihverkehr. Im Ausnahmefall, aber das wäre die Ausnahme von den Ausnahmen, also das will ich nicht irgendwo als Dings haben. Was man machen müsste, ist eigentlich dann zu prüfen, ob man es nicht ein zweites Mal anschafft, wenn es so wichtig ist. Und der andere Nutzer es eigentlich dann auch braucht. Also ich kenne das von den Medizinstudenten, die Lehrbücher dort auf dem Gebiet sind sehr, sehr teuer. Das ist 80 Euro im Schnitt aufwärts bei verschiedenen Sachen. Und dann sitzen die auch die Fernleihgebühren aus, nicht die Fernleihen, die Mahngebühren, weil sie sagen, wenn ich das Buch 4 Wochen überzogen habe, dann bezahle ich lieber so und so viel Euro, ist immer noch preiswerter, als das Buch zu kaufen. Dann sagen wir immer, das geht aber nicht. Wir sind hier eine Gemeinschaft aller Nutzer und das heißt auch ein bisschen ordentlich agieren gegenüber allen. Weil irgendwann kommt der Tag, wo er sich auch ärgert, dass ein anderer sein Buch, was er haben will, nicht zurückbringt. Ja? Und da, also wir können immer nur appellieren und versuchen, mit einem Mahngeld, sage ich mal, zu erziehen. Aber es funktioniert nicht bei jedem. Das ist einfach leider so.
Ja, jetzt habe ich nochmal. Ja. Und? Ja, genau. Bitte.
Meine Frage geht eigentlich nochmal in diese Umzugspraxis, weil Sie uns vorhin gesagt haben, wir und da wer einmal mit einer Wohnung mit normalen Büchern umgezogen ist, weiß, dass das A an sich hat und B nicht aufwendig ist. Haben Sie da externe Firmen für, die darauf spezialisiert sind? Oder wie müssen wir uns das vorstellen, dass das innerhalb von einem Tag zum Beispiel der 2 Wochen, die Sie vorhin mal in ergeben würden?
Ja, ja, das ist, also es gibt ja Umzugsfirmen, die sind spezialisiert und in unserem Fall ist es so, wir sind damals, als wir in der Südstadt eingezogen mit Firma Kühne, für mich ist es so der Mercedes beim Umzug, weil es klappt einfach. Und wir sind jetzt gerade in der Ausschreibung, da hoffen wir, dass wir sie wiederkriegen, weil deswegen kann ich sagen, dann klappt es, weil die haben einfach die Erfahrung, die haben das Know-how und wir haben ja auch andere Umzüge gemacht und da kann ich Ihnen nur ein Beispiel erzählen, als wir mal die Physik erweitert haben und ich kam dann rein. Und meine Kollegin hatte das dann gemacht und ich gucke dann, so kam rein, oben stand der mit dem Dings und gut. Geh wieder, such meine Kollegin, find sie nicht, komm wieder, steht er immer noch da. Und dann rufe ich so hoch, was machen Sie da oben? Na, ich sortiere. Kommen Sie mal runter, bin ich hoch und dann hat der tatsächlich so Zeitschriften, wir hatten zu dem damaligen Zeitpunkt nicht das Geld, alle Zeitschriften binden lassen zu können. Und dann hat er genommen vom Band 130 das Heft 1, Band 131 Heft 1, Band 132 Heft 1. Können Sie sich das vorstellen? Also es musste alles nochmal wieder runtergesammelt werden, unten neu sortiert. Ich meine, er hat sich auch was dabei gedacht, aber es war nicht die Ordnung. Und ich sage mal, das ist ja noch eine einfache Sortierung. Bei der RVK, wer vielleicht schon mal sortiert hat, ist es ein bisschen komplexer und an manchen Stellen sehr komplex. Und dieses Einsortieren erfordert eine unwahrscheinliche Konzentration, wenn man das den ganzen Tag macht. Und das kann nicht jeder. Und wir sagen das unseren Kollegen immer, sofern ich vor dem Regal stehe und schon ganz lange nachdenken muss, dann soll man es eigentlich sein lassen, weil dann wird die Fehlerquote zu groß. Und dann muss man eine Pause machen, was anderes, meinetwegen wieder Ausleihdienst und geht dann wieder einstellen. Das ist einfach wichtig, weil wie gesagt, jedes verstellte Buch, wir suchen es. Ne? Wir machen zwar einmal, also wir machen auch eine Feinsortierung im Bestand, dass wir sagen, wenn freie Kapazitäten sind, geh einfach am Regal und guck, ob alles ordentlich steht. Aber man findet nicht jedes Buch wieder. Ne?
Anna Harms?
Ich habe jetzt gesagt, ich kann es jetzt nur, wenn ich wieder darauf zurückkomme, mit der Ausleihung überziehen.
glaube, wir sind... Das gibt's. Also, nee, da brauchen Sie keine Angst haben. Also ich sage mal immer, als ich noch Ausleihe gemacht habe, damals in der Fachbibliothek, gab es wir hatten rote Büroklammern. Ich meine, heute gibt es sie wieder. Zu DDR-Zeiten war das eine Kostbarkeit, weil die aus dem Westen kam. Und dann hatte mein Nutzer, der mich geärgert hatte, der hatte schon eine rote Büroklammer in seinem Konto. Kann man heute nicht mehr machen. Ich sag mal, wir haben dann auch schon, wenn man wirklich sich wirklich ärgert und man hat schon mit den Leuten gesprochen und sie sind nicht bereit, dann gibt es eine Ausleihsperre, dann müssen die Leute die Literatur im Hause benutzen. Aber was wir nicht machen dürfen, wir müssen die Gratwanderung haben, weil ich darf sie ja nicht bei Studium und Lehre behindern, weil sie wollen ja einen Studienabschluss kriegen. Und das ist so die Gratwanderung. Wo wir jetzt bei sind, wir setzen, glaube ich, die Fristen noch ein bisschen kürzer, wo wir gesagt haben, wir sind wohl in der ersten Woche zu kalant. Das wird gerade diskutiert und runtergesetzt. Also wundern Sie sich nicht, wenn Sie demnächst gleich bezahlen dürfen. Weil eben diese Probleme da sind. Ich sehe das. Also ich sage immer, eine Kulanz lasse ich immer walten, wenn das Buch keiner braucht. Da können Sie von mir das 14 Tage später bringen. Ist mir völlig egal. Es wollte ja eh keiner haben. Sage ich einfach mal so. Ansonsten hätte ich es ja vormerken können. Aber wenn jemand das haben will, dann finde ich es einfach nur frech und dreist. Das sollte nicht sein. Aber da kann man nur an die Ehrlichkeit jedes Einzelnen appellieren. Und das ist einfach eine Grundhaltung, die man an den Tag legt. Und damit zeige ich Egoismus oder auch keinen.
Ja, Gregor.
Normale Frage an beide da vorne, also einmal an die Bibliothekarin und einmal an den Lehrerin. Es ist dann vielleicht nicht auch manchmal sinnvoller, von den Lehrenden Seminare nicht nur auf ein oder zwei Bücher zu beziehen, weil also ich habe auch schon Seminare erlebt, wo es im Prinzip ein Werk gab, und davon gab es in der UB Rostock zwei Exemplare, so, und die brauchten alle. Also von gerade so jetzt zu den Semesterferien, kann man alle mit den Hausarbeiten also die Chance, da ranzukommen, liegt echt in Null. Und wenn davon dann wirklich, weiß auch manchmal stand dann nicht zum Semesterapparat oder so, und da hat man gar keine Chance, irgendwie anders hinzukommen. Da muss man irgendwie auf Umwege entweder ein Exemplar besorgen oder über Online-Recherche oder
Die eine Möglichkeit ist ja, dass man so Semesterapparate einlegt, aber selbst wenn das ein Semesterthema ist und Sie sind, ich sage mal, wenn Sie tatsächlich alle zu einer Gruppe gehören, 50 Leute drin, ist aber nur ein Buch da, es kann ja immer nur einer lesen. Also dann muss man wirklich gucken, dass man sagt, in welcher Staffelung, Fragezeichen. Und bei dem Thema ist es manchmal auch so mit den Hausarbeiten, wenn uns keine Anschaffungsvorschläge macht. Also ich sehe das immer, wir haben noch alte Sammlungen im Hause stehen. Geschichte, Soziologie. Dann stehe ich vorm Regal, die ist ja jetzt inzwischen ein bisschen alt, die Literatur. Und das ist so Jahre, Anfang der 90er Jahre, 85 so bis 93, 94, so den Zeitraum. Und so, dann steht man davor und ich bin ja nun nicht der Fachreferent, ich gehe ja nur mal durch und möchte Ordnung in mein Haus und sage mal, eigentlich steht das hier schon so lange, das kann doch alles raus. Und dann lese ich immer die Rückentitel und sage, eigentlich auch nicht. Man könnte, also da habe ich immer so das Gefühl, wenn es irgendwo um Jugendkriminalität oder was auch immer, man könnte das vielleicht doch nochmal gebrauchen. Und das ist ja oft so, alles was nicht im Katalog ist, ist nicht da. Aber das ist die Schwierigkeit von den Professoren, manchmal nicht die Sachen zu bekommen, was mehrfach gebraucht wird, dass wirklich wir Bescheid bekommen als Bibliothek und sagen, ich mache hier ein Seminar für 100 Leute und die Bücher werden gebraucht. Und dann muss man einfach auch gucken, dass man sagt, im Notfall dann auch manchmal zwei, das haben wir in der Medizin, wir haben auch 2 bis 3 Präsenzexemplare in der Bibliothek, damit eben nicht nur einer lesen kann.
Gibt es denn die Semester?
Nicht
mehr, dass ich verwaltet, ja. Das ist ja ein ganz eigenes System. Bei dem Mangel, den wir zu verwalten haben, war das gar nicht anders denkbar. Da wurde in der Lesezahl
die gibt es ja. Ja, aber das sind...
Ja.
Nee, das ist es ja. Die gibt es ja sowieso. Die gibt es. Ja. Nein, die haben wir ja, die Semesterapparate.
Noch eine Frage, dann wollte ich auch noch eine Abschlussbemerkung machen. Bis jetzt war jetzt... Ja, Henning. Laut Henning Rohrmann.
Mhm.
Also ich weiß nur, was heißt ich weiß nur, ich praktiziere das. Also jeder Fachreferent bei uns hat eine E-Mail, das hat das Rechenzentrum für uns eingerichtet, einmal ein Account, dass ich alle Studenten der Mathematik erreiche und alle Studenten, nicht alle, und alle Wissenschaftler der Mathematik. Und da habe ich 2 E-Mails, E-Mail-Adressen. Und darüber entscheide ich, worüber ich als Fachreferent meine Leute informieren möchte. Und dann hängt das von ihrem Fachreferenten ab. Ne? Also ich schreibe zwar meinen Professoren 2-mal im Jahr, neue Semester steht vor der Tür, bitte schreiben Sie mir doch oder sagen Sie mir, was Sie an neuen Büchern haben möchten oder schicken Sie mir einfach die Liste der Literatur, die Sie im neuen Semester verwenden. Ich möchte Ihnen jetzt nicht antworten, wie viele Antworten ich zurückbekomme, aber ne? Gut, man macht schon einiges da. Ich meine, wir sind gut ausgestattet, aber ich denke mal, es gibt auch Gebiete, wo nicht. Und da müssen Sie einfach nur permanent dann auch bei uns auf der Matte stehen und sagen, ich brauche das. Wie gesagt, der Fachreferent ist im Internet, den können Sie eine E-Mail auch schreiben. Also es ist mal so dieses gegenseitige Geben und Nehmen.
Ja? Da die Zeit im Prinzip abgelaufen ist, diese meine Schlussbemerkung, weil Gregor danach fragte, ich habe schon vor Jahrzehnten meine Semesterapparate abgeschafft. Bücher sind flüchtig. Und Bücher sind ganz sicher beklaut, wenn sie im Semesterapparat stehen. Deswegen mache ich auch die Themenfächerung so breit und mute jedem Referenten zu, die Bücher selber zu suchen. Da ist die Chance, dass es aus dem Semesterapparat verschwindet, sehr viel kleiner. Und im Zweifelsfall, ich habe mal gerade wieder ein Buch zurückgekriegt, kommen die aus dem eigenen Bücherschrank. Dann sage ich, manche Bücher kaufe ich neu, weil ich sie Studis geliehen habe, dringend. Ich weiß nicht mehr wem, habe sie nie wiedergegeben, kaufe ich sie neu. Das heißt, ja, da muss, oder ich mache es wenigstens so, dass ich dann die wichtige Literatur selber habe und dann an die Studis ausgehe, wenn die auf der Matte stehen, das Buch ist ausgeliehen, vormerken, nützlich, sage ich, nimm hin. Gut, aber ich denke mal, in diesen Detailproblemen haben wir uns jetzt ergangen, das ist ja der Alltag, den wir haben. Wonach ich eigentlich fragen wollte, das gebe ich mir als die Vision mit, das ist also die geisteswissenschaftliche Bibliothek, die ich da 2019 noch nicht sehe, aber vielleicht später schon. Und darf aber sagen, die Zwischenlösung August-Bebel-Straße 28 finde ich nicht schlecht. Das werden Sie mir nicht übel nehmen. Wir haben es ja neulich erwähnt, der Hoffmann und ich haben das am Anfang der 90er Jahre ausgekocht. Und das finden wir, ist schon eine ganz gute Zwischenlösung zumindest. In diesem Sinne danken wir Frau Becker, allen Teilnehmenden, allen Diskutanten, Fragestellern und müssen leider die Sitzung schließen. Wir könnten noch lange fortsetzen. Vielen Dank.